Letzten Freitag ging es bergab, beziehungsweise vorletzten Freitag. Und diesen Freitag, ja, oder Donnerstag, ging das Ganze nochmal eine Stufe tiefer. Der Crash geht weiter und weiter und weiter, nicht nur bei Silber, sondern insbesondere auch bei Bitcoin. Da sind wir von 126 auf 60 gefallen. 60 war der tiefste Kurs, Silber von 121 auf, ich glaube, an der Spitze 65. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. In jedem Fall verrückt, beide Märkte in so kurzer Zeit, vor allem natürlich Silber, so krass korrigiert, mit die größten Korrekturen, die beide Märkte so mal geliefert haben. Was der Wahnsinn ist, die Frage ist, wie geht's weiter? Okay? Und das ist die Frage immer. Aber wir haben jetzt so ein paar spannende Punkte, die, also erstmal Bitcoin, muss ich sagen, habe ich ein bisschen was Negatives, dazu kommen wir später. Erstmal Silber. Bei der COMEX sind 100.000 Kontrakte offen. Das entspricht 500 Millionen Unzen Silber. Die COMEX hat aber bloß 100 Millionen Unzen Silber. Und diese Kontrakte, die wichtigsten Kontrakte, laufen im März aus. Da ist die Frage an Michael. Wie siehst du das Ganze? Wie schätzt du das ein? Und meinst du, das könnte ein Grund sein, warum Silber bald vielleicht auf der 200 steht?
Ja, also ich meine, wenn man sich in der Szene umschaut, ist das auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Du hast es gesagt, 200, ja, why not? Also im Ernstfall, wenn wirklich alles zusammenbricht. Aber was wir jetzt an der Terminbörse erleben, ist ja ein regelrechter Krimi. Die haben sich da total verzockt. Du hast es ja schon angekündigt, 100.000 Unzen Gold haben sie nur noch auf Lager. Dementsprechend, also jetzt für den wichtigen Silber, genau. Bei Gold ist es übrigens ähnlich, nur nicht zahlenmäßig so hoch. Also 100.000 Unzen Silber haben sie auf Lager, aber auf dem Papier müssten sie theoretisch 500 Millionen liefern im März, für den Märzkontrakt. Und nun kann es natürlich sein, dass nicht alle Leute auf Lieferung bestehen. Da wir aber sehen, dass also das Silber physisch per Auslieferung sehr knapp geworden ist, ist es diesmal sehr wohl möglich, dass die Leute darauf bestehen, dass sie ihr Silber ausgeliefert bekommen. Und dann hat die COMEX ein Problem und es könnte sein, dass dann der gesamte Terminmarkt irgendwie zusammenkracht. Man spricht schon davon, dass einige Leute dabei pleite gehen und so weiter. Oder dass die COMEX sagt, okay, wir schließen die physische Lieferung von Silber vorübergehend aus und du kannst nur noch Cash-Settlement machen. Dazu ist die Börse aber gar nicht da, denn diese sogenannten Terminbörsen, die leben ja gerade im Edelmetallbereich, aber auch im Rohstoffbereich davon, dass du, wenn du Kunde bist und du brauchst jetzt zum Beispiel Ende März Silber, dass du sagst, ich brauche so und so viele Millionen Unzen und die dann du dir diese dann auch ausliefern lassen kannst. Und umgekehrt ist es natürlich auch so. Das gilt natürlich auch für alle anderen Rohstoffe. Und davon leben diese Terminbörsen. Wenn die aber jetzt plötzlich sagen, ja, also das ist gar nicht mehr sicher, dass wir das Zeug ausliefern können, dann verlieren die natürlich ihre Glaubwürdigkeit. Und in diesem Fall könnte es zu enormen Turbulenzen am Edelmetallmarkt kommen. Denn es ist ja nicht nur Silber betroffen. Wir sprechen ja hier auch von Gold, wir sprechen von Palladium, wir sprechen von Platin und in allen anderen Bereichen, Sektoren, haben wir also eine ähnliche Situation wie bei Silber. Nur bei Silber ist sie eben extrem hoch. Im Prinzip könnten die Marktteilnehmer viermal so viel Silber abfordern physisch, das ist wichtig, viermal so viel Silber abfordern physisch, als die Börse im Moment überhaupt im Lager hat. Und da weiß ich gar nicht, wie sie das irgendwie lösen sollen. Wenn man sich in der Szene umhört, könnte das zu einem riesengroßen Problem werden und natürlich den Silberpreis extrem nach oben drücken oder explodieren lassen sogar, weil dann so eine Art Kaufpanik auch aufkommen könnte. Moment mal, das Silber ist gar nicht da, was machen wir jetzt, dann kaufen wir es lieber jetzt sofort und so weiter. Und dann hast du also möglicherweise das Silber schneller über 100 und möglicherweise in großen Schritten Richtung 200 gehen, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Also mit anderen Worten, die Lage ist hochdramatisch, der Krieg der Longs und der Shorts ist noch nicht vorbei. Wir haben es ja in den letzten Tagen immer wieder gesehen, es hat regelrechte Angriffe gegeben zu unmöglichen Zeiten. Beispielsweise am Freitag gab es einen kleinen Angriff auf Silber, der war um 1.30 Uhr deutscher Zeit. Also ich meine, wenn ich Silber verkaufe, dann doch wohl nicht um diese Zeit, sondern dann nur, um den Kurs zu drücken. Und am Donnerstag war es so, dass also Tausende von Verkaufsfutures auf den Markt geworfen wurden um 3 Uhr. Und da ist das Silber von 92 runtergeknallt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf 65 oder 68. Also die Gegenseite versucht, den Markt extrem zu verunsichern und irgendwie den Preis zu drücken. Aber die Frage ist, ob es überhaupt noch funktionieren kann, ob hier nicht eine Kapitulation, wie ich es nenne, im Gange ist. Denn eins ist klar, Ende März, ich weiß ja nicht genau den Termin, das ist der letzte Freitag im März, kommt es zur Stunde der Wahrheit. Da kommt die Abrechnung. Und da steht jetzt schon fest, dass die Marktteilnehmer viermal so viel Silber abfordern können, als die Börse überhaupt zur Verfügung hat. Und noch ein Punkt, es kam jetzt auch raus, dass schon im Februar sehr große Abflüsse gemeldet worden sind, ungewöhnlich hohe Abflüsse aus diesem Lager mit irgendwelchen Zwischenfuturen und was weiß ich. Es gibt wohl auch Möglichkeiten, vor diesem Termin das Gold, das Silber abzufordern, Gold natürlich auch. Und insofern spitzt sich hier, kann man nicht anders sagen, die Lage wirklich zu. Also ich bin mal gespannt, wie sie das in den nächsten Wochen auflösen wollen.
Man nennt das ja auch den großen Hexensabbat. Der ist ja, glaube ich, 3 oder 4 Mal im Jahr. Bezüglich Silber und dem Preisanstieg, sage ich jetzt mal, ist halt auch die Frage, steigt es nur physisch? Weil physisch definitiv, wenn es steigt, dann physisch. Und hält sich der Papiermarkt vielleicht an dem gleichen Preis? Oder kommt der Papiermarkt mit aktuell? Oder wir haben jetzt die letzten Wochen gesehen, trennt sich dieser Papiermarkt, der Preis auf Papier, also aktuell, ich glaube, $75 pro Feinunze. Und der physische Preis, der aktuell bei 15, 16, 17 Dollar drüber liegt, zumindest bei meinem Händler hier in Dubai, zahle ich eine Prämie von 15 bis 17 Dollar. Was verrückt ist, weil die Prämie normalerweise 3, 4, 5 Dollar entspricht maximal. In Deutschland ist das Ganze noch sehr viel höher, aber gut, sprechen gehen wir mal vom günstigsten Preis aus, sagen wir 15 Dollar, die du über dem Papierpreis bezahlst, die Prämie aktuell.
Ja, das ist ja genau die Geschichte, die du da andeutest, dass der physische Markt sich schon extrem von dem Papiermarkt, also dem Markt, den wir an den Börsen haben, abgelöst hat. Also kein Mensch bekommt im Moment das Silber, wenn das physisch haben will, zu den Preisen, die gerade an den Terminbörsen irgendwie angezeigt wird, sondern wie du gesagt hast, also auf jeden Fall 10-20% höher. In manchen Geschäften hier in Berlin und so weiter sogar noch mehr. Und das ist auch schon mal ein direkter Hinweis, ist, dass irgendwas da in dem System nicht stimmt.
Ich gehe mal ganz kurz auf die Charttechnik ein bei Silber. Und zwar haben wir vorletzte Woche Freitag ein Tief gebildet. Das haben wir am Montag nochmal knapp unterlaufen. Da hatten wir zwei Tiefpunkte, wo wir aber in den jeweiligen Tagen immer wieder Kaufkraft gesehen haben. Wenn wir uns den Tageschart angucken, sehen wir diese langen, dünnen Schatten, sage ich mal, die Kaufkraft andeuten. Die konnte dann auch am Dienstag und Mittwoch anhalten. Donnerstag sind wir wieder runtergekommen und haben diesen Schatten zum Teil gefüllt. Da habe ich gesagt, okay, hey, wir müssen diese Liquidität unter diesem Schatten abgreifen. Also wir werden nochmal neue Tiefs sehen. Das hatte ich so bei mir besprochen, analysiert und habe das selber auch so getradet. Investmenttechnisch fasse ich nichts an, aber ich weiß ja, ich bin auch zum Teil Trader. Habe ich diese ganzen Tiefs abgeholt und gerade muss man sagen, eine Sache, die positiv ist, an den Tiefs, wir sind nochmal deutlich, haben diese Tiefs deutlich unterlaufen, 65 knapp, aber da kommt Kaufkraft rein und wir konnten uns halten und sind jetzt gerade bei 75 und über diesen Tiefs von letzte Woche Freitag und Montag, ja, also wir gerade drüber, Kaufkraft hält an. Das ist ein sehr positives Zeichen, was für mich auf jeden Fall erstmal andeutet, es könnte wirklich das Tief gewesen sein beim Silber. Wenn wir nochmal unter die 65 kommen, sage ich, sind die nächsten Ziele unter 50, also da sprechen wir von 47, 48, vielleicht sogar Richtung 45, wenn wir nochmal neue Tiefs sehen, sage ich ganz ehrlich.
Was ist daran kritisch, dann können die Leute wieder billig einkaufen. Das ist übrigens genau das, was ich auch hier von meinen Kreisen, von meinen Hedgefondskreisen höre. Wir haben zwei verschiedene Unterstützungszonen. Die erste liegt so in den 70ern und die andere ja in den 50ern. Ob es jetzt 48 oder 47 ist, ist ja egal. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die 70 hält. Was meinst du?
Ich denke auch, die 70 hält und natürlich ist es langfristig egal, ob wir jetzt nochmal tiefer gehen oder nicht. Und umso tiefer wir gehen, desto günstiger kannst du einkaufen, wenn der physische Preis auch fällt und nicht nur der Preis auf Papier. Aber ich persönlich muss sagen, ich fände es auch schön, wenn wir jetzt schon weiter anziehen und bald die 200er Marke sehen, möchte ich mich auch nicht beschweren. Ich habe zwar gut Silber, kaufe aber trotzdem ein bisschen was nach. Also sowohl in dem Fall als auch in dem Fall wäre das ganz gut. Wenn wir jetzt aber mal über Bitcoin sprechen, denn bei Bitcoin sind wir auch stark runtergekommen, nämlich da an die 60er Marke und sind genau an der 60er Marke gedreht. Und ich bin der Meinung, wenn man genau an so einer psychologischen Marke, 60er Marke dreht, wird er nochmal runterkommen und sich knapp darunter die Liquidität holen. Und wenn wir uns Bitcoin angucken, bin ich auch der Meinung, wir sind aktuell, ihr müsst euch vorstellen, im Jahr 2024 haben wir konsolidiert. Wir sind dann extrem angezogen, jetzt die letzten Monate, Jahre, wie auch immer, kommen jetzt gerade runter und sind wieder ungefähr in der Mitte dieser Konsolidierungsphase aus dem Jahr 2024. Wo ich der Meinung bin, dass wir nochmal in untere Bereiche reinkommen, vielleicht unter dieser Konsolidierung, auch wieder Liquidität, Kraft abholen, bevor es möglicherweise weiter hochgeht, wovon ich persönlich eher langfristig weniger halte. Aber Bitcoin sehe ich weiter negativ. Und ein ganz großer Punkt, ein sehr wichtiger Punkt. Hast du mitbekommen, was Donald Trump gepostet hat? Donald Trump postet, es ist nicht X, sondern es ist eine andere Plattform, hat er gepostet, das wird der größte Bullrun ever. Let the gains begin, also lass diesen Wachstum beginnen, da auch der Dow Jones an dem Tag erstmalig die 50.000er-Marke gesehen hat. Und das hat dann offiziell das Weiße Haus auf X repostet und gesagt, ja, das wird der größte Bullrun ever, macht euch bereit. Und das halte ich mal für das Zeichen schlechthin, dass es vielleicht in den traditionellen Märkten, aber vor allem auch beim Bitcoin weiter runtergehen kann, weil ich sag mal, Bullrun ist ja eher so ein Krypto-Begriff. Michael, was hältst du denn davon? Und ich muss sagen, ich halte es für sehr schwierige und sehr gefährliche Aussagen von Donald Trump und sehe die eher negativ als positiv auf die Märkte.
Ja, er versucht natürlich, die Leute zu beruhigen und so weiter. Trump hat immer irgendwie versucht, Einfluss auf die Märkte zu nehmen. Aber ich denke nicht, dass ihm das à la longue gelingt. Also negativ wie positiv. Und Trump sollte ja immer auch die letzte Hoffnung für Bitcoin sein. Also viele Bitcoin-Jünger, mit denen ich spreche, die erwarteten jetzt, dass der Trump sagt, ja, und der Bitcoin und Krypto, das wird wieder alles nach oben gehen. Ich höre hier in der Szene eher so Verzweiflungsrufe, Durchhalteparolen. Und wir hatten das ja, glaube ich, auch schon mal diskutiert, zumindest privat, dass es bei Bitcoin vielleicht so eine Art Sättigung auch gibt. Jeder, der Bitcoin haben will, hat ihn schon. Wo soll jetzt noch die Kaufkraft kommen von zusätzlichen Leuten, die zusätzlich Geld reinstecken, gerade jetzt bei diesem schlechten Sentiment? Hinzu kommt leider auch, dass wir weltweit und insbesondere in Europa starke Restriktionen durch die Staaten bekommen, durch die EU, durch Deutschland. Es gibt jetzt hier das Kryptowerte-Transparenzgesetz zum Beispiel in Deutschland. Ein tolles Wortungetüm. Das bedeutet, dass du praktisch kein Krypto mehr von A nach B schicken kannst, ohne dass du dich selbst mit KYC ausweist und dass du sagst, wohin es geschickt wird. Also diese Restriktionen werden immer schwieriger und darauf haben wahrscheinlich die meisten Leute keinen Bock mehr, weil früher war ja der Kryptobereich so eine Art wilder Westen, wo jeder getan hat, was er wollte. Jetzt ist es so, dass es komplett staatlich reguliert wird und vor allen Dingen auch die Schnüffelbehörden bis zu 5 Jahre zurück alle Kryptobewegungen von dir, von anderen und was weiß ich von wem kontrollieren und gucken, ob du da vielleicht nicht irgendwie Steuern schuldig bist. Also das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass also wir im Kryptobereich, insbesondere Bitcoin, extrem viel mit Kreditspekulationen zu tun haben. Also siehe Michael Saylor und so weiter. Der hat seine Kryptos, ja seine Bitcoin bei durchschnittlich 76.000 eingekauft. Und diese Kryptospekulation, die geht natürlich niemals gut. Die Kreditspekulation.
Wie ist das eigentlich mit Michael Saylor? Wenn er durchschnittlich bei 76 kauft, dann ist er jetzt im Loss. Wir sind bei 60 bei Bitcoin. Gut, wir sind wieder ein bisschen hochgekommen, aber wir waren ja bei 60.
Ja, also die Michael Saylor lebt davon, entweder Aktien zu verkaufen und davon Bitcoins zu kaufen oder eben Anleihen zu verkaufen, was bisher ein ganz gutes Play für ihn war, weil er sehr hohe Zinsen gezahlt hat. Und er verkauft also Anleihen in Milliardenhöhe und kauft davon Bitcoin. Und aktuell ist es eben so, dass er unter Wasser ist offenbar, aber er muss ja seine Bitcoins nicht verkaufen. Solange es Leute gibt, die ihm weiter Geld geben, auch große Player übrigens, dann kann er ja die Zinsen von den alten Anleihen bedienen. Aber der Tag der Abrechnung wird kommen, wenn er irgendwann diese Zinsen eben nicht mehr bedienen kann, weil die Leute sagen, wir geben dem Michael Saylor jetzt kein Geld mehr, dann müsste er verkaufen. Das wäre natürlich eine tödliche Kettenreaktion für Bitcoin und Co. Aber Michael Saylor gibt sich kämpferisch auch er mit Durchhalteparolen und hat gesagt, er braucht nie irgendwelche Bitcoins zu verkaufen. Höchstens, wenn der Bitcoin bis auf 20.000 fällt.
Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall weiter spannend bleiben, insbesondere bei Silber. Aber auch, ich sage mal, bei Bitcoin, ich denke, die traditionellen Märkte werden sich so ein bisschen stabiler halten. Also da hält sich die Volatilität auf jeden Fall in Grenzen, wenn man das jetzt mal mit Silber und Bitcoin vergleicht. Auch Gold beispielsweise konnte sich relativ gut halten. Silber ist vor ein paar Tagen 17% gefallen, Gold an dem Tag nur um 3 oder 4%. Also das ist auf jeden Fall auch krass. Also es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und ja, schreibt uns gerne mal eure Meinung zu den Märkten in die Kommentare, wovon ihr in den kommenden Tagen und Wochen ausgeht und ob ihr denkt, dass Silber vielleicht bald auf der 200er Marke stehen kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und wir freuen uns, dich außerdem in der nächsten Folge wiederzusehen.